The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Montag, der 20. Oktober. Die Position des Bundeskanzlers und CDU-Chefs Friedrich Merz zur AfD, sie ist klar.
Dass es fundamentale Unterschiede gibt zwischen dieser sogenannten Alternative für Deutschland und uns und dass eine Zusammenarbeit mit einer Partei, die alles in Frage stellt, was die Bundesrepublik Deutschland in den letzten Jahrzehnten stark gemacht hat, dass die Zusammenarbeit mit einer solchen Partei nicht gibt, jedenfalls nicht unter mir als dem Parteivorsitzenden der CDU Deutschlands.
So Merz am Samstag bei einem Bürgerdialog im sauerländischen Meschede. Gestern nun kam das CDU-Präsidium zu einer zweitägigen Klausur zusammen. Im Mittelpunkt stehen die künftige Regierungsarbeit und die Landtagswahlen im kommenden Jahr. Eine davon findet in Sachsen-Anhalt statt, wo nach jetzigem Stand die AfD deutlich vor der CDU liegt und stärkste Kraft werden könnte. Gefragt nach der Strategie im Umgang mit der AfD, verwies Merz in einem Interview mit dem MDR vor rund 2 Wochen auf die jetzige Präsidiumsklausur. Er wolle die Ergebnisse nicht vorwegnehmen.
Aber eines will ich schon sagen, wir müssen uns und wir werden uns mit der AfD auch inhaltlich sehr viel stärker auseinandersetzen. Ignorieren geht nicht mehr, aber jetzt in der Sache auch die Unterschiede herauszustellen. Was droht unserem Land, wenn die AfD stärker wird oder möglicherweise sogar in einem Bundesland wie Sachsen-Anhalt den Ministerpräsidenten stellt.
Diese Auseinandersetzung, so Merz, müsse sachlich, nicht persönlich herabsetzend geführt werden. Und weiter?
Und hier gibt es große Unterschiede, auch in unserem Demokratieverständnis, wie wir miteinander umgehen. Und ich werde die CDU genau in diese Richtung führen, dass wir eine Sachauseinandersetzung führen, sehr viel klarer, sehr viel deutlicher noch, als wir das bisher getan haben.
Wenn man so will, ist hier das Ende der Brandmauer angelegt. Nicht in dem Sinne, dass eine Zusammenarbeit mit der AfD möglich werden soll, sondern dass die Brandmauer die CDU von einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit der AfD befreit. Es geht darum, Wähler der AfD in der Sache und eben nicht mit der Moral zu überzeugen, dass die selbsternannte Alternative keine Alternative zur CDU ist. Damit beschäftigt sich auch eine Analyse des Rheingold-Instituts, die dessen Gründer Stefan Grünewald auf der Klausurtagung präsentiert. Im Zentrum steht die Frage, wie können die Wähler, die in den vergangenen Jahren von der CDU zur AfD gewechselt sind, zurückgewonnen werden. Eine Voraussetzung ist, mit der Erzählung aufzuräumen, die CDU werde durch linke Bündnisse daran gehindert, sie selbst zu sein. Oder wie Friedrich Merz es im Interview mit der FAZ formuliert hat, die falsche Erzählung, die CDU könne mit der AfD alles durchsetzen, wenn sie nur die Brandmauer einreißen würde. Wie falsch diese Erzählung ist, dafür genügt ein Blick auf die jetzige schwarz-rote Koalition. In der Migrationspolitik geht die Regierung den Weg, den die Union gefordert hat. Zurückweisung an den Grenzen, auch von Asylsuchenden, Abschiebeflüge nach Afghanistan und bald auch nach Syrien. Und die SPD, die geht diesen Weg mit. In der Rentenpolitik hat die CDU sich bereits im Wahlkampf gegen eine längere Lebensarbeitszeit und für die Rente mit 63 ausgesprochen. Es ist also keineswegs die Sozialdemokratie, die ihr hier etwas aufzwingt. Was die Schuldenpolitik angeht, es waren die CDU-Ministerpräsidenten, die schon seit langem eine Aufweichung der Schuldenbremse gefordert haben. Und Mütterrente, Agrardiesel, Pendlerpauschale, Senkung der Gastrosteuer, also konsumtive Wohltaten, sie gehen auf das Konto der CSU. Was also wäre mit der AfD für die CDU besser? Eine Partei, die antieuropäisch und pro-russisch aufgestellt ist, die eine Parteivorsitzende hat, die erklärt, im Falle ihrer Kanzlerschaft werde sie eine Kommission einsetzen, die prüfen werde, ob die NATO wirklich ein Verteidigungsbündnis sei. Wir unterscheiden uns in allen wesentlichen Grundüberzeugungen von der AfD, so sagt es Friedrich Merz. Und deshalb würden der Meinungskampf mit der AfD und die zukünftigen Wahlkämpfe in Deutschland vermutlich darum gehen. Die oder wir, wie es Merz formuliert. Die Frage ist, wird sich die CDU hinter diesem Wir versammeln? Unsere weiteren Themen heute Morgen. NRW-Innenminister Herbert Reul plädiert im Gespräch mit Alef Doğan für eine ehrlichere und auch mutigere CDU-Politik, um der AfD Paroli zu bieten.
Und ich finde, im Moment ist das größere Risiko, dass wir vor lauter, sag ich mal, Ehrlichkeit, Anständigkeit oder vermeintlicher Anständigkeit siegreich untergehen und die Typen gewinnen eine Wahl nach der anderen.
Börsenreporterin Anne Schwedt kennt die wichtigsten Termine der Woche. Außerdem, in London wird mit lauten Schreien die Seele gereinigt und wir ehren eine amerikanische Rock-Ikone, damit sie nicht vergessen wird. Der CDU-Innenminister von Nordrhein-Westfalen hat zum Thema Brandmauer zur AfD Klartext parat.
Ich brauche da gar keine Diskussion für. Wie das Ding heißt, ist mir auch wurscht. Ich möchte, dass diese CDU, für die ich viel Zeit investiere, von der Partei, von der ich sehr viel halte, die geschichtlich was zum Vorzuweisen hat, niemals mit solchen Typen irgendwas zusammen macht. Das heißt nicht, ich kann auch nicht verhindern, wenn im Landtag die AfD einem Antrag zustimmt, den wir gestellt haben. Das kann ich nicht verhindern. Ich muss ja ausziehen aus dem Parlament. Aber ich will dafür sorgen, dass wir mit diesen Figuren nichts zusammen machen. Verabreden, planen oder sonstiges.
So Herbert Reul im Gespräch mit Alef Doğan im Pioneer-Podcast Der achte Tag. Der Mann ist 73 Jahre alt. Seit 8 Jahren ist er NRW-Innenminister. Der damalige Ministerpräsident Armin Laschet hat ihn nach Düsseldorf geholt. Die 13 Jahre vorher war Reul Abgeordneter im EU-Parlament gewesen. Herbert Reul hat jetzt ein Buch geschrieben mit dem Titel Sicherheit, was sich ändern muss. Und genau darüber spricht er mit Alef, über Sicherheit und Vertrauen in den Staat.
Sie sind viel unterwegs und sprechen viel mit den Menschen. Was nehmen Sie wahr, was die gefühlte Sicherheit angeht? Wie hat sich das in den vergangenen 8 Jahren aus Ihrer anekdotischen Evidenz heraus entwickelt in Nordrhein-Westfalen?
Also, ich glaube, das ist unterschiedlich. Einerseits generell ist in dieser deutschen Gesellschaft ein höheres Maß, eine höhere Sensibilität bei Sicherheit vorhanden. Die Leute nehmen es ernster, die fühlen sich unsicherer.
Als anders?
Als früher.
Als früher, okay, also zeitlich gesehen.
Ich vermute mehr so, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand glaubt, dass er in Afrika oder Asien sicherer lebt. Zweitens, ich würde mir aber vorstellen, dass zum Beispiel so Geschichten, die wir massiv gemacht haben, Clankriminalität im Ruhrgebiet zur Kenntnis nehmen, da bin ich mir nicht sicher, ob die Menschen sich im Ruhrgebiet heute unsicherer fühlen als vor 8 Jahren. Ich weiß es aber nicht. Denn ich merke ja, dass alle sagen, super, ihr habt angefangen, ihr kümmert euch, ihr nehmt das Problem an. Und insofern ist das mit der Sicherheit nicht nur eine Frage von Fakten, da kann man die Leute mit totschlagen, sondern die Frage ist eigentlich, wie gehen wir mit diesen Gefühlen um? Und ich finde, das Allerwichtigste ist ernst nehmen.
Ja.
Ernst nehmen, Probleme, die Leute empfinden, nicht kleinreden, nicht drumherum reden, benennen. Das ist für mich das Allerwichtigste, wenn man Vertrauen zurückgewinnen will.
Sie schreiben in der Tat auch in Ihrem Buch von Ihrer Methode, die Methode Reul, und schreiben auch, dass Ihr Vorgehen relativ einfach ist, nämlich Sie sind ehrlich und benennen die Probleme, die den Bürgern auf die Nägeln brennen, ohne Politikergeschwurbel. Wenn das doch eine aus Ihrer Erfahrung sehr erfolgreiche Methode ist, dann muss man sich so ein bisschen an den Kopf fassen, weil ist das nicht der normale Umgang miteinander, frage ich mich.
Doch. Genau so ist es.
Aber dann erklären Sie mir doch mal Ihre Zunft, lieber Herr Reul. Sie sind ja kein Quereinsteiger, der letztes Jahr aus einer völlig anderen Branche in die Politikwelt eingestiegen ist und jetzt alles anders macht als alle anderen, sondern Sie sind ja auch gewissermaßen in diesem Feld sozialisiert. Sie waren im EU-Parlament. Erklären Sie mir doch mal, warum Ihre Methode in Anführungsstrichen eine offenbar herausstechende ist.
Weil ich für mich selber in den 8 Jahren die Erfahrung gemacht habe, dass das, was ich auch vorher gemacht habe, nicht so richtig war.
Das heißt, Sie waren vorher anders. Gemacht.
Ja, weil ich nicht, bin auch nicht, weil ich jetzt besonders klug bin. Deswegen habe ich mich bei dem Buch ja auch so ein bisschen gedrückt und habe gesagt, das ist ja eigentlich, ich erwecke den Eindruck, als wäre ich hier der Supererfinder. Das ist ja Quatsch. Ich habe es erfahren. Es ist ganz praktisch. Die Leute im LKA haben mir gesagt, Herr Roll, da gibt es Clankriminalität. Wenn Sie das benennen, familiengebundene Kriminalität, kriegen Sie Stress. Deswegen hat das nie einer angepackt, 30 Jahre. Weil dann kommen Sie in die Ecke, Sie würden jedem Mitglied, der diesen Namen trägt, sagen, du bist ein Krimineller. Und das ist ja Quatsch. Aber wir müssen es machen, sonst können wir nicht arbeiten. Dann habe ich mich entschieden, es zu machen, weil mich das überzeugt hat. Dann ging die Post ab und ich kriegte Ärger. Und dann habe ich aber gemerkt, dass der normale Mensch, ich könnte Ihnen hunderte von kleinen Geschichten erzählen, gesagt hat, wow, das war sowas wie Aufatmen. Das war meine erste Erkenntnis. Und beim zweiten Thema, Ausländerkriminalität, habe ich mich über ein Jahr oder noch länger auch gesträubt oder gezaudert, weil ich gedacht habe, das kannst du nicht machen, wenn du das ansprichst, du hast Wasser auf die Mühlen dieser AfD-Typen. Mhm. Mach es lieber nicht. Und die Clankriminalität war der, ich habe es einfach gelernt am praktischen Erlebnis. Ich habe es dann nochmal gemacht und beim nächsten Thema Messer wieder und jetzt bei der doppelten Staatsbürgerschaft wieder. Ich habe mich einfach dran gewöhnt und habe gelernt, dass das geht und dass es funktioniert. Ich mache eigentlich jetzt das, was jeder Mensch hätte auch so machen können.
Ja, lassen Sie uns doch mal eins der Beispiele, die Sie genannt haben, uns mal vornehmen. Das mit der doppelten Staatsbürgerschaft. Sie haben jetzt entschieden, dass bei Tatverdächtigen, auch wenn sie eine doppelte Staatsbürgerschaft haben, die andere Bürgerschaft genannt wird, richtig?
Ja.
Weil das welchen Mehrwert hat, Herr Reul?
Fangen wir mit dem Einfachsten an, weil die AfD ständig erzählt, wir würden das nicht sagen, weil dahinter eine große Verschwörung sich verbirgt. Und in dem Moment, wo ich sage, ist deren ganzen Gequatsche von Verschwörung im Eimer.
Aber dafür haben Sie doch dann deren Einstellung übernommen, oder nicht? Machen das, was die machen wollen?
Nein, ich habe keine Einstellung, um Gottes Willen. Niemals werde ich deren Einstellung übernehmen. Sondern ich habe nur die Fakten, die da sind, benannt und damit ja auch im zweiten Schritt mir die Möglichkeit eröffnet, handeln zu können. Nehmen wir ein Beispiel. Wenn wir einen Täter haben, der uns entwischt und wir suchen den, und ich weiß, das ist einer, der hat auch nur eine zweite Staatsbürgerschaft, dann ist die Wahrscheinlichkeit, wo ich suchen muss, wo der sein könnte, doch etwas erleichtert. Um mal ein ganz einfaches Beispiel zu nehmen.
Ja.
Das ist jetzt nicht die Lösung aller Probleme, das ist auch falsch, aber es kann sogar helfen, es erleichtert die politische Kommunikation und nimmt diesen Burschen das Argument weg, uns alle da oben als die bösen Verschwörer vom Staat, die alle die Wirklichkeit verschweigen. Und damit habe ich einen Zugang zu den Leuten wieder, weil der Typ ist ehrlich. Und dann hören sie zu.
Verstehe ich. Ich verstehe den Mehrwert immer noch nicht für die Öffentlichkeit. Also ich verstehe total den Mehrwert für das Ermittlungsverfahren. Ich wünsche mir, dass die Polizei über Tat, oder zumindest mal über Täter, vielleicht nicht über Tatverdächtige, aber über Täter, so viel wie möglich weiß. Und selbstverständlich wünsche ich mir, dass die Polizei auch weiß, welche weiteren Pässe dieser Mensch hat und wo er sich versteckt haben könnte und all das. Warum muss das aber in diesem Sinne auch sozusagen kommuniziert werden, dass das Problem sozusagen von Ressentiment schüren, das ist ja, darauf können wir gleich nochmal eingehen, kein kleines. Also nochmal die Frage, was ist der Erkenntnisgewinn, den ich habe, wenn ich weiß, der Mensch XY hat auch noch einen polnischen, bulgarischen, türkischen, was auch immer, Staatsbürgerschaft?
Weil man dann die Frage auch beantworten kann, dass bestimmte Gruppen von Menschen auch bei bestimmten Kriminalitätsarten häufiger vorkommen. Das wissen die Leute oder fühlen die Leute sowieso. Und weil wir es nicht sagen, glauben sie uns gar nichts mehr. Das sagen diese Verschweiger, diese Verschwörer. Und dann kommt die AfD, erklärt, dass sowieso alles unwahr. In Wirklichkeit geht es um ganz andere Dinge. Und ich bin dann schachmatt gestellt als normaler Politiker. Ja. Warum stelle ich mich schachmatt? Nur weil ich Angst davor habe, dass eine Wirklichkeit, die ich beschreibe, missbraucht werden kann. Man könnte ein anderes Beispiel nennen bei den Messertäten. Dadurch, dass wir die Messertaten überhaupt analysiert haben, hatte ich die Chance zu unterscheiden, es gibt Messertaten, die finden zu Hause statt, das nennt man häusliche Gewalt, das meint der Vater, Mutter, Mutter, Vater. Mhm. Und es gibt welche auf den Marktplätzen. Bei den Marktplätzen und auf den, also draußen, da sind das meistens Flüchtlinge, Migranten, Migrationshintergrund. Aber in den Häusern sind es meistens Deutsche. Das heißt, diese dumme Quatscherei der AfD, da fehlen all die Ausländer, ist entlarvt. Auch das ist ein Teil der Wirklichkeit. Ich weiß, dass das ein Risiko ist. War bei den Clans genauso. Natürlich ist das das Risiko. Einer, der so einen Namen hat und ein anständiger Kerl ist und einen Ausbildungsplatz bekommen will und der Unternehmer sagt, nee, mit so einem Namen nehme ich dich nicht. Mhm. Das ist ein Risiko. Aber die Welt ist voller Risiken und man muss jetzt immer wieder abwägen. Und ich finde, im Moment ist das größere Risiko, dass wir vor lauter sag ich mal, Ehrlichkeit, Anständigkeit oder vermeintliche Anständigkeit siegreich untergehen und die Typen gewinnen eine Wahl nach der anderen.
Das ganze Gespräch im achten Tag ist für Pioneers ab sofort zu hören. Und den Link, den finden Sie in den Shownotes.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Dazu schalten wir nach New York zu Anne Schwedt an die Wall Street. Also einen wunderbaren guten Morgen, liebe Anne.
Guten Morgen, Dagmar.
Anne, wir sehen die Bilder aus Amerika von abertausenden Menschen, die gegen die Trumpsche Politik demonstrieren. Können diese Demos auch relevant werden für die Börse?
Ja, die Proteste gegen Präsident Trump haben am Wochenende wirklich weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Millionen Amerikaner sind unter dem Motto No Kings auf die Straßen gegangen, um gegen seine Politik, neue Zölle und den autoritären Kurs der Regierung zu demonstrieren. An der Börse blieb die direkte Reaktion aber verhalten. Politische Proteste wirken sich meist erst dann aus, wenn sie das Vertrauen in die wirtschaftliche Stabilität oder Regierungsfähigkeit untergraben. Sollte die Bewegung wachsen und politischen Druck aufbauen, dann könnte das zu Unsicherheit an den Märkten führen, besonders ja auch in Kombination mit dem weiterhin bestehenden Handelskonflikt mit China. Was diese Woche allerdings viel mehr im Fokus steht, sind neue Zahlen und Daten. Die Berichtssaison läuft auf Hochtouren. Dienstag meldet Netflix seine Quartalsergebnisse. Mittwoch folgt Tesla. Beide gelten als Gradmesser für Tech-Stimmung und Konsumlaune. Auch Coca-Cola, General Motors und 3M berichten. Am Freitag wird dann der Verbraucherpreisindex für September erwartet, wegen des Regierungsshutdowns mit sehr großer Spannung. Es könnte entscheidend sein für die Frage, ob die Notenbank bald weiter an der Zinsschraube dreht. Anleger bereiten sich also auf eine turbulente Woche zwischen Politik, Unternehmenszahlen und Inflationsdaten vor, Dagmar.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Die angestauten Aggressionen bei seinen Liebsten rauszulassen. In London hat man dafür jetzt eine bessere Lösung gefunden. Ganz ohne Streit, ohne endlose Diskussion. Nur mit einem langen, lauten, befreienden Schrei. Klingt komisch, ist aber tatsächlich das Prinzip des sogenannten Scream Clubs, einer wöchentlichen Zusammenkunft von Schreihälsen. Einmal alles rauslassen, was sich die Woche über angestaut hat. Stress abbauen, drucklos werden und sich nach dem Schreien ein klein wenig leichter fühlen. Und offenbar wirkt's. Inzwischen treffen sich in mehreren Londoner Parks Hunderte, Tausende Menschen für den kollektiven Schrei. Aber Vorsicht, hier wird wirklich geschrien wie am Spieß.
One more time. Is London screaming today?
Neu ist die Idee jedoch nicht. Ursprünglich kommt der Scream Club aus Chicago. Dort treffen sich seit dem Frühsommer kleine Gruppen, die all ihre Wut in den Lake Michigan hinausschreien. Ein Video davon ging viral und damit schwappte der Trend über den großen Teich. Und auch in Deutschland schreit man schon. Und weil es so schön klingt, hier nochmal.
3, 2, 1.
In Köln schreit man nämlich in den Rhein. Denn, so die Initiatoren, der Fluss werde einem schon nicht böse sein. Und zurückschreien kann er ja auch nicht. Schließlich heißt er rein und nicht raus.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass wir Elvis Presley für Tom Pettys Musikkarriere zu danken haben.
I've gotta follow that dream, wherever that dream may lead. I gotta follow that dream to find the love I need.
Im Jahr 1961 drehte Elvis seinen Film Follow the Dream. Ein Sommer in Florida in Gainesville, der Heimatstadt des damals 10-jährigen Tom Petty. Und weil sein Onkel am Filmset arbeitete, durfte der junge Petty den King of Rock'n'Roll persönlich treffen. Später erzählte Petty dem Musikmagazin Rolling Stone, es entfachte in mir ein brennendes Verlangen, jede Platte zu bekommen, die ich nur konnte. Elvis wurde zum Soundtrack meiner frühen Jahre. Patty wusste dann, er musste seinen Traum vom Musikerleben verwirklichen. Aus diesem Elvis-Fan wurde einer der prägendsten Gitarristen und Songwriter der Rockgeschichte, geboren an diesem Tag im Jahr 1950. Nach der Schule spielte Patty in mehreren lokalen Bands. Seine erste feste Gruppe, Mudcrutch, wurde in Gainesville schnell zum Kult. Ihr regionaler Erfolg blieb jedoch kurzlebig. Sally's up in Mississippi tonight. Staying in a big hotel. Rich man paying the bill. Driving a brand new car. Drinking in fancy bars. Oh, Sally's having a time. She's up in Mississippi tonight. Am Ende sollte er berühmt werden als Tom Petty and the Heartbreakers. Seine Songs prägten Generationen von Rockfans. Sein europäischer Durchbruch kam dann im Jahr 1987, als Petty mit Bob Dylan auf Welttournee ging. Eigentlich war ein Konzert in West-Berlin geplant, doch dann spielten Dylan und Patty im Treptower Park in Ost-Berlin vor rund 80.000 Zuschauern. Heute wäre dieser Großmeister 75 Jahre alt geworden. Und auch wenn er vom letzten Tanz singt, so wird es einer für die Ewigkeit sein. Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld. This town again.